das, eine kleine OP, und das ist alles sehr gut gelaufen. Und wie ihr seht, bin ich jetzt wieder da. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist herzlichen Glückwunsch zum Weltmeister. Ich muss sagen, es gibt zwei Dinge, mindestens, die in Deutschland besser laufen als in England, wo ich herkomme. Und das Erste ist Fußball. Das Zweite, Brotbacken. Tatsächlich, also wer noch nicht in England war, weiß nicht, wie schlecht das englische Brot schmeckt im Vergleich zu Sindels Brot und Brötchen. Es gibt vielleicht auch ein paar andere Dinge, die in Deutschland besser sind, aber das reicht erstmal für heute. Ich habe einen Vers mitgebracht aus dem Johannesbrief, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 12. Und den lese ich vor. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns lieben, so bleibt Gott in uns. Dieser Johannesbrief wurde an Menschen geschrieben, die meinten, die Sache mit Gott richtig begriffen zu haben. Man könnte fast sagen, die meinten, Gott so im Griff zu haben. Das waren die sogenannten Gnostiker damals, die so ein ganzes System ausgearbeitet hatten, also wie Gott ist und wer er ist. Johannes macht sie darauf aufmerksam, dass sie etwas Wesentliches vergessen haben. Sie meinten, Gott gut zu verstehen, und Johannes erinnert sie daran, es gibt etwas Wichtiges, was sie noch nicht verstanden haben. Die Schablonen, die sie sich zurechtgemacht haben über Gott, sind vielleicht schön oder auch logisch, aber die passen überhaupt nicht. Und darum geht es an dieser Bibelstelle. Ich könnte es anders formulieren. Ich habe eine CD, die wir jetzt nicht hören werden, sondern angucken werden. Das ist auch interessant. Ne? Man guckt eine CD an. Ein englischer Sänger, Ben Okafor, kommt eigentlich ursprünglich aus Nigeria und singt Reggae-Lieder, christliche Lieder, so nach dem Reggae-Stil. Und ein Lied heißt Too Much. You're too much to fit inside the pocket of my jacket. Gott ist zu viel, deswegen hatte ich die Jacke mitgebracht, um das zu sagen, zu viel, um in die Jackentasche hineinzupassen. Im Hemd ist meine Tasche noch kleiner, aber manchmal machen wir Gott so klein, dass er bequem da reinschlüpfen kann. Und too much ist ein positives Wort. Also es ist, du bist einfach viel mehr, als ich gedacht habe. Too much. Einen ähnlichen Gedanken habe ich in einer Erzählung von Nikos Kazantzakis gelesen. Es geht da um einen Derwisch in einem türkischen Kloster. Und der wird gefragt, wie er mit Gott spricht. Welchen Namen gebt ihr Gott? Der Derwisch antwortet, Gott kann man in keinen Namen pressen. Ja, aber wenn ihr ihn ruft, wie nennt ihr ihn dann? Ach, antwortet er, nicht Allah, nicht Gott, sondern Ach werde ich ihn rufen. Und dieses Ach ist ein ganz offenes Wort der Ehrerbietung, Offenheit für das, was Gott ist. Eine ähnliche Haltung finden wir im Johannesbrief hier. Gott hat niemanden gesehen. Gott ist so groß, dass wir ihn nicht umfassen können. Und er deutet damit an, dass Gott doch anders sein könnte, als wir ihn uns manchmal vorstellen. Und das ist eine Frage, die ich heute mitbringen wollte. Für mich darüber nachzudenken, für euch darüber nachzudenken, wo haben wir Gott für uns passend gemacht, sodass er bequem in die Jackentasche hineinpassen kann? Wo habe ich Gott nach meinen Vorstellungen zurechtgebastelt? Und dass wir heute vielleicht ein paar Dehnübungen machen. nicht so, dass wir aufstehen und die Muskeln strecken, sondern dass wir unseren Geist dehnen, unser Herzen dehnen für das, was Gott vielleicht mehr sein könnte, als wie wir ihn bisher verstanden haben. Unseren Geist, unsere Seele, unsere Herzen für Gott neu öffnen. Das ist so der Anfang der Predigt und am Ende kommt so eine kleine Pointe, aber die halte ich noch zurück. Als Trost, also normalerweise brauchen meine Predigten mindestens 5 von diesen DIN A5 Seiten. Aber heute ist das warm und ich habe dann nur 3,5. Also da kann ich aber auch etwas weglassen, wenn ich merke, dass die Leute einschlafen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir den Satz von Johannes hören, dann denken wir, naja, stimmt das ganz? In der Bibel steht doch, dass etwas von Gott sichtbar wird, in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Gott wird sichtbar durch seine Schöpfung, Gott wird sichtbar durch seinen Sohn Jesus Christus, Gott wird sichtbar durch den Heiligen Geist. Und ich möchte so diese 3 Teile der Dreieinigkeit kurz angucken und ein paar Denkimpulse mitgeben. Wo können wir uns da dehnen in unserem Verständnis von Gott als Schöpfer, Gott als Jesus und Gott als Heiliger Geist? Wir beginnen mit Gott als Schöpfer. Ich denke, da Gott groß zu denken, ist vielleicht nicht unser größtes Problem. Die Naturwissenschaft in den letzten Jahrzehnten hat sehr viel dazu beigetragen, dass wir unser Bild von Gott auch gedehnt haben. Wie unendlich groß das Universum ist, das ist für uns kaum vorstellbar. Und dann zu denken, Gott ist noch viel, viel größer als das. Ich denke, das ist für uns nichts Neues. Und dass wir dann mit Geist und Herz und Verstand das Lied singen, wie groß bist du? Und dass wir das voll bejahen können. Aber ich kam dann auf den Gedanken, würden wir auch ein Lied singen, wie klein bist du? Das ist auch eine Eigenschaft von Gott, dass er nicht nur der große Gott ist, sondern dass er der ganz, ganz kleine Gott. Gott nicht nur im Makrokosmos sozusagen, sondern im Mikrokosmos. Gott, der in den kleinsten Dingen der Schöpfung sichtbar wird. Jesus sah das Himmelreich in einem winzigen Senfkorn. Und Gott, der Schöpfer, hat nicht nur die Sterne, sondern auch die Atome gemacht. Nicht nur den Elefanten, sondern auch die Ameisen. Und wenn wir die Ameisenhaufen angucken, manchmal sind wir etwas irritiert, wenn die auf unserem schönen englischen Rasen auftauchen. Aber wenn wir genauer hingucken, diese Ameisen, wie sie sich bewegen, was sie alles schaffen, dass Gott irgendwie auch da drin ist. Dass sie durch die Energie Gottes angetrieben werden. Gott der großen Dinge und der kleinen Dinge. Und wo wir dabei sind, haben wir ein Bild von Gott, der irgendwann mal anno dazu mal die Erde und alles geschaffen hat und seitdem ruht, nach dem 1. Kapitel der Bibel, ist er in Ruhestand gegangen. Oder haben wir ein Bild von Gott, der einfach jetzt noch in der Schöpfung ist, jeden Tag neu. Und das brachte bei mir eine andere Frage. Wenn ich gefragt werde, wie alt ist dein Gott, ist meine spontane Antwort uralt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Uralt. Ne? Also die Erde, ist, wissen wir gar nicht, wie alt das ist. Und darüber wollen wir nicht streiten. Aber noch viel älter als das ist Gott. Aber neulich habe ich ein Lied in einem englischen Liederbuch entdeckt mit den Zeilen "You are older than the world can be. You are younger than the life in me." Du bist älter als die Welt, aber du bist noch jünger als das Leben in mir. Gott, der jeden Tag alles neu schafft, seine Gnade, die neu ist jeden Tag, ist nicht nur der alte Gott, sondern der junge Gott. Der junge Gott, der vielleicht manchmal unsere Jugendgottesdienste sogar altmodisch empfindet, weil er so jung ist. Ich weiß es nicht. Das ist einfach so eine Vorstellung. Manchmal denken wir, Gott ist auf der Seite der Alten und die Jungen kommen und wollen alles neu machen. Aber Gott ist auch auf der Seite der Jungen. Unser Gottesbild. Gott, groß, klein, jung, alt. Wir könnten die Fragen fortsetzen. Ist Gott ein deutscher Gott oder ein englischer Gott? Ein afrikanischer Gott? Wo ist unsere Gottesvorstellung auch da mit der Zeit eingeengt worden? Ist er ein baptistischer Gott, der bestimmte Dinge über sich glaubt und die müssen wir die auch glauben? Ist er ein methodistischer Gott? Es gibt so viele Bereiche, wo wir vielleicht in unserem Denken, in unseren Vorstellungen Gott für uns ein Stück weit passend gemacht haben. Und dann tut es manchmal gut, eine Dehnübung zu machen. Das macht er jeden Sonntag beim Lobpreis, bei der Anbetung. Diese Texte dehnen unseren Geist, um Gott als etwas mehr zu sehen, als das, was nur so bequem bei uns reinpasst. Gott neu erahnen und dann manchmal einfach Ach sagen können. Und alles, was wir bisher über Gott gedacht haben, erstmal so beiseite und uns neu für ihn öffnen zu können. Der zweite Punkt, also Gott als Schöpfer, könnten wir anders denken. Jesus, der Sohn. Etwas, nicht nur etwas von Gott wird in Jesus sichtbar, sondern sehr vieles von Gott wird in Jesus sichtbar. Aber wie sieht unser Bild von Jesus aus, ist die nächste Frage. Jesus als der perfekte Freund und Begleiter. Ich stelle fest, unsere Jesus-Bilder sind Bilder, wo Jesus meistens sehr nett ist. Vielleicht ist das eine englische Vorstellung. Irgendwie höflich und nett und lieb. Und wir vergessen, dass Jesus manchmal ganz andere Seiten hatte. Ich habe ein kleines Buch bei mir zu Hause wiederentdeckt. What is your God like? Wie sieht dein Gott aus? Passt auch fast in die Jackentasche, aber nicht ganz. Und derjenige, der das schreibt, stellt eine kleine Übung vor. Die ist recht provokant, aber ich möchte das trotzdem vorstellen. Der sagt, was würde passieren, wenn Jesus käme und klopft an deine Haustür? Du machst auf und du siehst ihn da stehend. Ist schon passiert, oder? Man sieht ihn da, man erkennt sofort, dass es Jesus ist. Und er sagt, ich möchte eine Weile bei dir wohnen. Wie würden wir darauf reagieren? Ach, du wohnst? Ja, also wir haben unser Gemeindehaus hier, da kannst du gut wohnen. Nein, ich glaube nicht, dass wir das sagen würden. Wir würden ihn mit Freude aufnehmen. Uns freuen, dass er da ist, Zeit mit uns verbringen möchte. Wir freuen uns, dass wir mit ihm über verschiedene Dinge reden können. Aber im Laufe der Zeit merken wir, dass es manchmal ein bisschen schwierig wird bei uns zu Hause. Plötzlich spricht er Themen in unserer Familie an, worüber wir gar nicht so gerne sprechen. Plötzlich kommen verborgene Konflikte irgendwie an die Oberfläche. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, wenn wir mit ihm in die Stadt gehen, hat er die unangenehme Gewohnheit, Menschen anzusprechen, mit denen wir sonst gar nichts zu tun hätten. Und das wird dann immer wieder peinlich. Und noch schlimmer, der fängt an, diese Menschen zu uns nach Hause einzuladen. Was machen wir da? Naja, und ich habe vergessen, letzte Woche hat er eine Andacht in der Gemeinde gehalten, und er musste unbedingt diese Stelle nehmen, wo er gesagt hat, es gibt Menschen, die immer Herr, Herr sagen und trotzdem nicht zu mir gehören. Und hat alles in Frage gestellt, was unsere Gemeinde geglaubt hat. Da sind sogar Leute aus dem Raum gegangen, die konnten es nicht aushalten. Was machen wir mit diesem Jesus? Da kommen wir auf eine tolle Idee. Wir haben zu Hause, wir nicht, aber hier in diesem Beispiel, unter der Treppe einen Schrank. den räumen wir aus, sind ein paar Besen, Werkzeug und sowas drin. Das ist ein schöner Platz für Jesus. Wir laden ihn ein, da reinzugehen und wir machen die Tür zu, stellen einen kleinen Tisch davor, Kerze, Kreuz drauf und das ist schön. Der stört uns nicht mehr, aber jedes Mal, wenn wir da vorbeigehen, neigen wir uns und vielleicht machen wir ein kurzes Gebet. Und so haben wir Jesus für uns wieder passend gemacht. Puh, ein schwieriges Beispiel, eine schwierige Übung, die vielleicht etwas übertrieben ist, aber ein Quäntchen Wahrheit drin steckt, dass wir manchmal Jesus für unsere Bedürfnisse zusammengebastelt haben, dass wir aus ihm einen netten Jesus gemacht haben und nicht einen kantigen Jesus, der uns in Frage stellt. So könnten wir weitermachen. Ich glaube, ich überspringe jetzt den Heiligen Geist, weil bei meiner vorletzten Predigt hier hatten wir auch über den Heiligen Geist nachgedacht, um darüber zu gucken, wie stellen wir uns den Heiligen Geist vor und ob wir wüssten, dass er auch mit unserem Atem zu tun hat, der Geist Gottes, der uns durchatmet. Aber das wäre auch so eine Dehnübung, unsere Bilder vom Heiligen Geist. Ist das der Geist, der immer für Begeisterung sorgt, Heilung hervorbringt, oder der Heilige Geist, der manchmal auch unbequem sein kann, mich auf Dinge erinnert, die ich gerne unterdrücken möchte? An verschiedenen Stellen merken wir, es ist unsere Neigung manchmal, Gott in unsere Jackentasche zu stecken, Gott in den Schrank unter der Treppe abzusperren, so dass wir unser bequemes Leben weiterführen können. Und dann tut's gut, uns neu zu öffnen. Gott, den niemand jemals gesehen hat. Gott, der über unsere Vorstellungen weit hinausgeht, der manchmal richtig so gegen den Strich kommt in unserem Leben, uns zwingt, neu über ihn nachzudenken. Aber ich habe gesagt, in diesem Vers ist auch eine Pointe. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Es ist gut, Dehnübungen zu machen. Es ist gut, darüber nachzudenken, wer Gott für uns ist. Aber letztendlich sagt Johannes, darauf kommt es nicht an. Es gibt etwas, was viel, viel wichtiger ist. Wir können Gott zwar nicht sehen, wir können ihn nicht greifbar machen, aber wenn wir ihn lieben, nee, das sagt er auch nicht, sondern wenn wir uns untereinander lieben, dann können wir hundertprozentig sicher sein, dass er da ist. Und nicht nur da ist, sondern erkennbar ist. Und das finde ich so eine großartige Aussage. Es ist gut, meinen Geist zu dehnen. Es ist gut, diese anderen Dinge zu bewegen. Aber letztendlich kommt es darauf an, die kleinen und die großen Taten der Liebe zu empfangen und weiterzugeben. Das sind die Punkte, wo Gott in unserer Welt sichtbar werden. Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wo habe ich dann in letzter Zeit diese Liebe empfangen? Wo habe ich diese Liebe weitergegeben? Ich gebe euch nur ein Beispiel. Vielleicht könnt ihr dann eigene Beispiele finden. Als Engländer in Deutschland sage ich manchmal, die Deutschen haben schon Humor. Es gibt ein Vorurteil in England, dass die Deutschen keinen Humor haben. Das stimmt nicht. Ich habe entdeckt, die Deutschen haben viel Humor, aber diese komische Art von Humor, die in England ist, haben die Deutschen nicht immer. So dieser sogenannte schwarze Humor. Neulich bin ich aber da ein bisschen ins Zweifeln gekommen. Ich hatte Folgendes. Also Ende September gehe ich in Rente. Und ich hatte eine Zeit lang von der Bundesversicherungsanstalt in Berlin nichts gehört. Ich habe einfach eine nette E-Mail geschickt und habe gesagt, ich gehe in Rente, gibt es noch etwas, was ich dafür tun soll? Dann später kam ein ziemlich dicker Brief, DIN A4, und ich habe diesen Brief aufgemacht und da waren drin 40 DIN A4 Seiten, doppelseitig gedruckt, Formulare. Ich habe gesagt, nein, die Deutschen haben doch diesen schwarzen Humor. Die möchten mich auf den Arm nehmen. Dann habe ich aber den Brief gelesen, ich habe gemerkt, das war bitte ernst. Habe ich gedacht, wie gehe ich damit um? Ich brauche die ganze Zeit bis zu meiner Verrentung, um diese Formulare auszufüllen. Mensch, muss man hier schwer arbeiten für das, was man bekommt. Dann habe ich durch einen Tipp gehört, es gibt jemanden hier, der im wenigsten einmal im Monat kommt und eine kostenlose Rentenberatung anbietet. Da bin ich hingegangen. Ich musste zwar ein bisschen warten, aber dieser Mensch hat in 20 Minuten nicht nur alles erklärt, sondern für mich die Formulare ausgefüllt, alles zu sich genommen und gesagt, er schickt das alles ab, ich muss über nichts mehr nachdenken. Wenn das kein Akt der Liebe ist, dann weiß ich nicht. Das fand ich einfach schön. Das macht er ehrenamtlich. Vielleicht denken wir, na gut, das gehört zu seinem Job. Aber das muss nicht ausschließen, dass es doch mit der Liebe zu tun hat. Ein Mensch tut etwas für andere Menschen, um ihnen zu helfen. Vielleicht gibt es Sachen so aus den letzten Tagen und Wochen, wo ihr merkt, da hat jemand etwas für mich getan, was mir geholfen hat. Weil das Interessante ist, Johannes beschränkt das nicht nur auf Christen, sondern er sagt, wer liebt ohne Einschränkung, wer liebt, der ist in Gott. Das ist sehr radikal. Haben wir vielleicht Probleme, das irgendwie einzubauen und zu verstehen, aber so steht das hier. Denken wir darüber nach, ob hier von uns wir Liebe empfangen haben oder ob vielleicht von ganz unerwarteter Stelle in den letzten Tagen Liebe bekommen haben. Um auf den Ausgangspunkt zurückzugehen. Johannes hat an Menschen geschrieben, die meinten, die hätten, was Gott angeht, alles im Griff. Aber die haben etwas Wesentliches vergessen, zu lieben. Sodass in seinem Brief immer wieder solche Verse vorkommen, wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Noch einmal wird unterstrichen, die Liebe ist der Punkt, die Bereiche in unserem Leben, wo Gott wirklich erkennbar wird. Und das ist ein Punkt, den wir nicht einfach überspringen können, um dann über Gott und die Welt nachzudenken, große Gedanken zu formulieren, sondern in ganz einfachen Taten der Liebe. Und ich habe den Eindruck, dass das ein Punkt ist in dieser Gemeinde, wo ich nicht hier stehen muss und euch sagen muss, ihr müsst euch mehr lieben. Ich habe den Eindruck, das ist eine Stärke von euch in der Gemeinde, dieses Liebe untereinander. Aber trotzdem ist es gut, euch bewusst zu machen, uns bewusst zu machen. Das ist so wesentlich, weil das sind die Punkte, wo Gott für uns und für andere Menschen sichtbar wird. Ich möchte mit einer kurzen Zeit der Stille, wie ich das immer mache, wenn ich predige, abschließen. Und dass wir in dieser Zeit der Stille noch einmal denken, wo habe ich Liebe empfangen? Vielleicht ein Dankeschön nach Gott abgeben. Vielleicht dann darüber nachdenken, wo könnte ich heute oder in den nächsten Tagen diese Liebe weitergeben. Und vielleicht fällt mir jemand ein oder etwas ein, was ich vergessen hatte und dass ich mir das dann vornehmen kann. Wir bleiben ein paar Augenblicke in der Stille.